Sie haben ja mir gestern schon erzählt, dass Sie, bevor Sie Präparator geworden sind, Tierpfleger waren im Erfurter Zoo. Heute ist ja der Tag des Tigers, also das ist ja auch der Anlass unseres Gespräches. Hatten Sie da auch mit Tigern zu tun?
In Erfurt auch, ja. Wir hatten damals noch eine große Sammlung an Raubtieren. War natürlich aus heutiger Sicht in kleinen Gehegen untergebracht, ne? Heute konzentrieren sich die Zoos auf weniger Tiere. Da hat Erfurt den Löwen genommen und andere Zoos, wie zum Beispiel Leipzig, die haben dann eben eine Tigerlandschaft aufgebaut und nennen sie Tigerland. Die haben dann den sibirischen Tiger zum Zeigen. Damals war es so, die praktische Prüfung als Zootierpfleger war damals im Zoo Leipzig. Und da war mein Thema damals der Tiger.
Wie sieht denn so eine Prüfung überhaupt aus?
Die Prüfung hat einen praktischen, einen theoretischen Teil. Der praktische Teil ist, man muss eine Anlage, in der Tiger leben, reinigen, säubern, desinfizieren und das Futter bereitstellen. Und die Theorie ist, man muss über den Tiger sprechen, über seine Biologie, sein Leben in Freiheit. Und dann zum Schluss muss man einen Tiger auswählen, den man kaufen würde, zum Beispiel für den Leipziger Zoo. Da geht es dann um die Gesundheit, zu erkennen, ist der Tiger gut genährt, gesund und hat er keine Verletzung und wie alt ist er. Und das sind Sachen, die muss man dann eben vor einer Prüfungskommission ablegen und danach gibt es dann diese Beurteilung. Ne?
Was war das denn für ein Tiger da damals im Leipziger Zoo?
Damals ging es um den Tiger allgemein. Also Leipzig hatte damals ja auch den Bengaltiger noch mitgehabt. Und
das Tiger sind die klassischen, ja, die so orange sind mit schwarzer Scheckung, sagt man, oder Muster?
Naja, das haben fast alle Tiger. Also es gibt momentan noch von den neuen Unterarten des Tigers sind noch 6, wo man weiß, dass noch Tiger leben. Also die leben ja, früher lebten sie von der Kaspischen See, vom Kaspischen Meer, also praktisch Anatolien über Pakistan bis an Grenzen nach Indien rein, ja, und dann im weiten Osten, im Nordosten dann der sibirische Tiger und auf den Inselwelten Java, Burma, Sumatra gab es eben jeweils Tigerunterarten, wobei da schon 3 weg sind, ja, den Java-Tiger gibt es nicht mehr, dann den kaspischen Tiger gibt es nicht mehr, ausgerottet eben. Ne? Und wir mussten eben damals über den Tiger allgemein sprechen und die Unterarten auch erklären. Und das war dann eben also umfassend. Und alle haben etwa diese gelb-orange Grundfärbung, die variieren dann in der Streifung. Und heute hat man natürlich die Chromosomenuntersuchung, also die DNA, und kann wunderbar natürlich die Tiger unterscheiden, also die einzelnen Unterarten. Und weiß, dass der damalige, der jetzt ausgestorbene kaspische Tiger zum Beispiel sehr verwandt war mit dem sibirischen Tiger. Das wusste ich damals zu der Zeit natürlich als Tierpfleger 1974 noch nicht so genau.
Verstehe. Und die sind dann, also die unterscheiden sich durch irgendwie das Muster auf dem Fell und auch maßgeblich, ja, durch die Größe oder was weiß ich? Und
durch die Größe, natürlich. Okay. Also der zum Beispiel der heute noch lebende Sumatra-Tiger ist der kleinste. Ja, der hat dann eben eine Kopfrumpflänge im Schnitt von 1,40 Meter, der Schwanz 60 Zentimeter und wiegt so um die 120 Kilo. Währenddessen die größte Unterart der sibirische Tiger ist, der dann um die 2 Meter plus 90 Zentimeter Schwanz, also fast an die 3 Meter und die größten Exemplare gehen sogar über 3 Meter. Der größte gemessene Tiger war 3,50 Meter, über 3,50 Meter und wog über 300 Kilo, währenddessen also im Mittel etwa der sibirische Tiger, sagen wir mal, 250 Kilo wiegt im Vergleich zu dem Sumatra-Tiger, der 120, also die Hälfte etwa erreicht.
Wissen Sie, ob das ein wildlebender Tiger war, der größte gemessene?
Der größte gemessene war ein Wildtiger und der schwerste gemessene war im Zoo Duisburg. Der war über 300 Kilo schwer.
Ein Zoo der Superlative.
Ein Zootier der Superlative, genau.
Wie kam das denn dann zustande, dass, was ja auch gerne mal so im Internet so als Foto kursiert, dass auf einmal ein weißer Tiger auch aufgetaucht ist?
Ja, der Mensch ist ja, also das ist ja nicht aus unserer jetzigen Zeit, sondern aus der alten Zeit schon immer auf Abnormitäten spitz gewesen. In Indien sind zum Beispiel die weißen Elefanten heilig und so ist eben auch weiße Hirsche und alles und ein weißer Tiger, der natürlich eine Farb, sag ich mal, Abnormität darstellt, ja. Der ist natürlich selten und alles, was selten ist, will der Mensch haben oder züchten, vermehren. Manchmal spielt auch leider das Geld da eine Rolle. Wenn sie Siegfried und Roy, sage ich nur, die da in Las Vegas ihre Shows hatten, die waren natürlich, war das Highlight, dass sie weiße Tiger hatten. Ne? Wobei ich sage, also bei diesen ganzen Formen gefallen mir immer diese wildfarbenen Tiger viel mehr. Das ist eine viel schönere Farbvielfalt. Die haben auch Weißanteil natürlich, gell? Aber diese schöne verschiedenen Gelb und bis zum Orangetönen und die schwarzen Streifen, das sieht einfach viel schöner aus, finde ich jetzt.
Also, wenn ich es richtig verstehe, in der Wildnis sind gar keine weißen Tiger sozusagen aufgetreten. Das wurde gezüchtet.
Nee, das kann ich so nicht sagen. Also ich denke mal, die Ersten kommen fast immer aus der Wildnis. Aber die Wildnis ist gnadenlos. Die trifft eine Auswahl. Ja, diese Evolution trifft eine Auswahl, was rentiert sich in der Wildnis? Wie bin ich getarnt? Und wenn ein Tiger weiß ist, ist er natürlich von den Beutetieren auch viel schneller zu sehen. Und auch von seinen Hauptfeinden.
Außer im Schnee. Außer im Schnee.
Außer im Schnee, ja. Würde er im Schnee leben, dann hätte er in dem Winterhalbjahr natürlich eine gute Tarnung, das stimmt. Aber da gibt es wahrscheinlich in Sibirien, der Tiger ist auch heller, der ist wesentlich heller wie der Tiger in Sumatra. Aber es ist eben so, wahrscheinlich hat bei diesen südöstlichen Formen diese Weißfärbung sich nicht ausgebildet, ja. Diese weißen Tiger, die Siegfried und Roy zum Beispiel, das sind meist Bengal-Tiger. Und wenn diese Form sich in der Wildnis gebildet hätte in Sibirien und hätte sich bewährt, dann wären wahrscheinlich dort mehrere Tiger weiß geblieben. Aber es ist ja so, Sibirien hat auch den Frühling, den Sommer und den Herbst. Und diese Farbe, die der sibirische Tiger hat, der hat ja ein Winterfell. Also das Winterfell ist heller wie das Sommerfell. Und da in der Taiga ja nicht nur Schnee ist, sondern Äste, Bäume, umgefallene Sachen, hat sich diese Farbe wahrscheinlich gut bewährt. So denke ich.
Okay, verstehe. Also müssen sie halt auf den Berg machen, wo der Schnee liegen bleibt.
Genau, das wäre eine Variante. Man müsste den Tiger erklären, kriegt weiße Junge. Ja. Dasselbe Problem ist ja jetzt mit dem Eisbär, der immer weiter runterrückt, wo es die ersten Filmaufnahmen gibt, wie er schon den Braunbären begegnet. Ne? Einleitend gesprochen, ja, diese Klimaumwandlung.
Jetzt habe ich gestern bei meiner Recherche bin ich über so ein Tiger-Programm vom WWF gestolpert, das seit 2010 versucht, innerhalb von 12 Jahren bis also 2022 den Bestand der wildlebenden Tiger zu verdoppeln. Von 2010 3200 wildlebenden Exemplaren bis, naja, dann kann man ja schnell hochrechnen, 2022 auf über 6000 Exemplare. Wir haben es jetzt 2021, letztes Jahr wurden 3890 wildlebende Tiger gezählt. Ist erstmal keine so gute Bilanz, würde ich sagen, zwischendurch. Und ich habe Anfang diesen Jahres ein Interview mit einem Evolutionsbiologen gehört auf Deutschlandfunk Nova. Der forscht eigentlich zu Schnecken, möchte ich jetzt noch fairerweise sagen. Aber der hat zum Beispiel gesagt, dass wir Menschen den Tiger nur im Zoo erhalten können. Gehen Sie da mit oder sind Sie optimistischer und sind da auch eher auf Seiten des WWF und glauben, dass wir den Wildbestand erhöhen und langfristig halten können?
Ja, ich hoffe das sehr. Es ist natürlich eine Rechnung, die man einfach theoretisch machen kann, aber die Praxis ist der Mensch. Der Mensch umgibt den Tiger, wie der Tiger in diesem Vorkommensgebiet natürlich den Menschen umgibt. Und wenn man sieht, wenn dann an der Grenze zu Pakistan oder so oder aus Bhutan zum Beispiel oder Nepal LKWs angehalten werden, die unter der Ladung immer noch illegal ganz viele Tiger- und Leopardenfelle haben und Knochen und schmuggeln, weil irgendwo in Asien enorm viel Geld für Tiger-Körperteile gezahlt werden. Das ist natürlich kontra zu diesen Vorhaben des WWF. Ja, also man kann den Tiger schützen, wie man will. Also man sieht es ja auch an den Nashörnern in Afrika. Wenn die Wilderer immer gerissener werden, immer modernere Ausrüstung haben, ist es einfach schwer. Es ist so ein Kampf wie gegen Windmühlenrädern. Aber der leichte Anstieg macht natürlich noch optimistisch. Und die größten Vorkommen sind ja jetzt meistens doch in Naturschutzgebieten, wo auch die Ranger nach und nach besser ausgerüstet werden. In Sibirien ist ja das Problem, dass viele Wälder zum Beispiel das Holz verkauft wird an den chinesischen oder japanischen Markt, Korea. Und der Wald ist ja wichtig für den sibirischen Tiger. Und um den zu erhalten, müsste man natürlich komplex auch die Region, also wo er lebt, erhalten. Und dann gehört natürlich die Nahrung dazu. Wenn die Menschen dort selber Rehe und Hirsche schießen, weil sie Hunger haben, ist es natürlich eine direkte Nahrungskonkurrenz beim sibirischen Tiger. Der hat ja eine Dichte von, da lebt maximal in diesem Gebiet, wo er noch lebt, ein Tiger auf 100 Kilometer. Wenn man sich das ausrechnet, in Indien sind es 8 auf 100 Kilometer. Also dann sieht man, dass dieser Tiger einen großen Raum braucht, um an Nahrung zu kommen. Das ist ein Problem, ne? Heutzutage, weil ja der Mensch sich auch überall vermehrt, ne?
Ja, schneller als der Tiger offenkundig.
Ja.
gut, jetzt haben wir ja hier, in Deutschland werden wir auf jeden Fall keine wilden Tiger irgendwie einbringen können. Hier wird er auf jeden Fall nur im Zoo
erhalten. Wolf.
Richtig, richtig. Das hier der Platzhirsch. Und Sie waren Tierpfleger und sind dann aber Präparator geworden. Wie kommt man denn dazu, Herr Nowak?
Ein ganz einfacher Grund. Die Tiere gefallen mir nach wie vor in der Natur am besten. Ich muss aber sagen, ich bin trotzdem ein Vertreter und Anhänger von zoologischen Gärten. Zoologische Gärten präsentieren Tiere als Stellvertreter für die Tiere in der freien Wildbahn, weil nicht jeder Mensch kann den Tieren in der freien Wildbahn praktisch nahe kommen. Und die Zoos und die, wie ich hier im Naturkundemuseum, wir ergänzen uns. In den zoologischen Gärten beobachtet man in den letzten Jahren eine erfreuliche Entwicklung. Das heißt, die Arten in den Zoos nehmen ab. Dafür werden die Gehege größer. Die Zoos spezialisieren sich jetzt auf Arten und haben nicht mehr so eine Vielfalt. Das heißt natürlich auch, wenn der Besucher in den Zoo geht, zur falschen Zeit, kann sein, er sieht gar kein Tier, weil die Anlage so groß ist, dass es sich versteckt. Geht er bei uns ins Museum, kann er das Tier immer sehen. Also man weiß, wir haben ja sehr hohen Anteil an Schulklassenkindern, alles. Wenn der Lehrer kommt, sieht er bei uns den Tiger, er sieht bei uns die Giraffe, die einheimischen Tiere, alles, den Wolf, alles ganz in Ruhe. Man kann sich in Ruhe das Tier anschauen, anders wie einen zoologischen Garten. Und für mich ist natürlich, ich bin eine Verantwortung los. In dem Augenblick, wo ich vom Zoo in das Naturkundemuseum gewechselt bin, musste ich keine Tiere mehr füttern, musste mich nicht von Tieren trennen, weil sie alt waren, gestorben sind. Und hatte eben diesen Vorteil, Tiere auch so zu gestalten, wie wir es für das Museum brauchen. Also es ist einfach so, wir töten ja selber keine Tiere. Wir bekommen tote Tiere von Zoos aus der Natur. Und tun die praktisch, jetzt sage ich mal in Anführungsstriche, zum Leben wieder erwecken. Und das ist eigentlich ein Vorgang, also es ist ein altes Handwerk. Der Präparator, den gibt es seitdem es Menschen gibt, die Tiere essen. Und die fanden eben damals schon bestimmte Sachen interessant, wie Geweihe oder wie wir vorhin geredet haben, ein weißes Tier, eine Abnormität. Die wollten die eben schon vor Jahrtausenden gerne bewahren, wollten das Fell haben oder dann später vielleicht das nachbauen und so ging das los. Und wir sind eben in der modernen Zeit, wir nutzen auch ganz moderne Rohstoffe. Unsere Präparate, die ihr hier im Naturkundemuseum seht, die sind fast nur noch aus Kunststoff. Das Einzigste ist das Originalfell, ja, oder bei den Vögeln das Haarkleid auf den Federn sitzen. Ansonsten haben wir sehr moderne Materialien, die auch im Modellbau und in Fahrzeug- oder Bootsbau eingesetzt werden. Polyester, Styrodur, dann die Augen, Glasaugen, innen drinne Metall. Also es ist ein richtiger handwerklicher Beruf. Und das macht dann Spaß, dann zum Schluss die Paarung von diesem künstlichen Körper mit dem natürlichen Fell, was wir gegerbt lassen haben, auch in der Nähe um Leipzig alle, sind die letzten Gerbereien. Dort schicken wir unsere Tierfelle hin. Und wenn das Fell draufkommt und die Augen sind drin und man baut alles zusammen, entsteht wieder diese optisch äußere Tiererscheinung. Ja? Natürlich kann man die Natur nicht toppen. Also es gibt nichts, niemand kommt daran an ein lebendes Tier. Das kann man nicht nachbauen, aber die Erscheinung, so lebensecht wie möglich zu kriegen, das ist unser Ehrgeiz. Und die meisten Leute, die in das Museum kommen, finden das schon toll. Und das war damals für mich ein Anreiz. Ne? Und jetzt bin ich schon über 45 Jahre hier im Museum und habe immer wieder was Neues. Ja. Es ist ständig was Neues. Nächstes Jahr werden wir 100 Jahre. Die erste Ausstellung, die ich damals mitgemacht habe, waren 60 Jahre Naturkunde Museum Erfurt.
Vom Ablauf her, wie muss ich mir das vorstellen? Also da klingelt jetzt das Telefon. Hallo, Herr Novak.
Ja, genau
wir
so.
Haben da was für Sie. Was? Also beziehen Sie immer vom Zoo sozusagen Tiere oder auch mal?
Nee. Also es ist ganz häufig auch rufen Leute an. Jetzt gerade ist die Zeit der Jungtiere und der Fortpflanzungszeit. Da kriegen wir natürlich auch viele Anrufe von Leuten, die spazieren gehen oder Straße lang fahren. Aber die großen Sachen natürlich, die eindrucksvollen, die kommen von den Zoos. Aber nicht nur Erfurt, wir fahren weit weg. Wir haben Tiere von dem Zoo Stuttgart geholt. Den Tiger, den ich jetzt baue, ein sibirischer Tiger, der wurde vor 2 Jahren in Gotha eingeschläfert, weil er sehr alt war und krank. Und das war natürlich eine besondere Sache für mich, weil ich bin allein in den Transporter gewesen. Wir haben ihn aus dem Stall auf einer Decke in meinen Transporter geladen und ich bin dann von Gotha nach Erfurt gefahren und dann habe ich plötzlich während der Fahrt, man spürt, dass ein großes Tier hinter einem liegt, egal ob es tot ist oder so, habe ich dann gedacht, Mensch, hoffentlich schläft er auch wirklich tief ein und ist auch tot. Wenn der jetzt hochkommt, kann ich gar nichts machen. Und das ist einfach so. Wir bekommen die Anrufe von den zoologischen Gärten, ob Interesse besteht, weil wir können ja auch nicht alles unterbringen. Wir können nicht eine Tigersammlung von 20, 30 Tigern oder von Giraffen oder von Bison, alles Tiere, die wir
ja,
schon haben.
Ja, schon klar.
Und da müssen wir eine Auswahl treffen.
Ja, genau, das wollte ich gerade fragen. Wie läuft denn da so eine, gibt es da vielleicht auch so eine Art Wettbewerb oder so zwischen einzelnen Naturkundemuseen, wer dann jetzt so den Zuschlag kriegt?
Manchmal ist es ein Rennen. Also bei Stuttgart waren wir schneller wie die Stuttgarter selber. Die sind dann, ging es damals um, was war denn das, eine Robbe und noch irgendein, den ältesten Tapir, Schabrackentapir. Der war über 35 Jahre. Wir bekamen früh den Anruf, ich bin ins Auto gesprungen, war unten. Und später habe ich dann von Präparatoren aus Stuttgart erfahren, dass sie auch Interesse hatten, wo sie hinkamen, war schon geholt. Da waren wir einfach schneller. Ja, das ist so ein kleiner Wettkampf, aber ansonsten haben die Zoos meistens ihre Museen im Kontakt. Ja, zum Beispiel Berlin hat ja den Tierpark und den Zoo. Da ist natürlich immer die erste Adresse das Naturkundemuseum, Museum der Natur in Berlin.
Als Präparator habe ich jetzt gestern rausgefunden, muss man auch gut zeichnen können, richtig?
Ja, so geht es immer los. Also ich hole das Tier und dann sprechen wir untereinander. Wir haben ja hier Wissenschaftler, ja, der eine für Säugetiere, einer für Vögel, der andere für Wirbellose und so. Und je nachdem, in welchem Bereich dieses Präparat reinfällt, mit denjenigen reden wir und suchen uns dann, wir müssen uns ja auf eine Körperhaltung festlegen, soll der Tiger liegen, soll er stehen, soll er jagen, springen. Man kann ja jede Position, die der Tiger zur Lebzeit gemacht hat, kann man auch darstellen. Ich habe zum Beispiel auch einen Gepard im vollen Sprint präpariert, der nur noch auf einen einzigen Fuß steht. Und das sind Dinge, die sprichst du vorher ab. Und danach mache ich einen Entwurf und mache eine Zeichnung an der Wand. Der Entwurf ist praktisch auf dem DIN A4-Blatt, sag ich mal so. Und dann die Zeichnung ist genau in der 1:1 Größe.
Ja.
Und von dieser Zeichnung nehme ich mit großen Zirkeln und mit dem Zollstock und Schablonen, die ich mir anlege, praktisch die Maße ab und baue danach den diesen Kunstkörper.
Was mich dann weiterführend interessiert hat, malen Sie also so freizeitmäßig vielleicht auch mal was Surreales oder so, vielleicht ein Einhorn oder sowas oder ein Drachen?
Das habe ich früher natürlich viel gemacht. Heute habe ich nicht die Zeit dazu, weil ich natürlich dann nach der Arbeit auch selber noch, ich lebe auf dem Land, habe selber noch Tiere und da hast du Hunde, die warten dann regelrecht, da musst du dann laufen und machen.
Ja,
dann
gut.
Willst du abends doch nochmal abschalten und nicht nur Tiere, willst du auch mal ein Buch lesen.
Das verstehe ich.
Oder musst du auch mal am Haus was reparieren, was ganz trivial handwerklich ist.
Was,
da zeichnet man natürlich weniger, aber hier auf Arbeit habe ich ja die Möglichkeit.
Ja, was halten Sie denn von den Wolpertingern, Herr Nowak?
Ja, ich habe auch schon welche gebaut. Bei uns
wirklich?
Heißen sie in Thüringen Rasselbock.
Ah, okay. Ja,
und in Bayern heißen sie Wolperdinger. Und da gibt es natürlich viele Fabelwesen. Ich habe auch schon Sachen, also Hecht mit Entenfüßen und alles. Da gibt es viele Gespenster,
ach
die so
Gott,
eigentlich
Herr
gelebt
Nowak.
Haben. So.
Ach du liebe Zeit.
Aber das ist natürlich, das sind Dinge, die ich selber gar nicht präpariere. Das waren früher die Zeiten, wo man dann auch persönlich einen Freund unter den Jägern hatte und da nach langem Drängen einfach mal, um die Kinder ein bisschen zu foppen, ja. Also so ein ja. Hase mit einem Rehgehirn, mhm. Da denken schon selbst auch Erwachsene
ja.
Oft, dass es das gibt, ja.
Mhm.
Die Möglichkeit hätten wir, aber das machen wir nicht mehr.
Ja, das, ja, nee, gruselig.
Es gibt,
gruselig.
Ja, gibt ja alte Bücher, wir haben, glaube ich, hier sogar ein Buch über den Wolperdingerbestand im Bayerischen Wald. Die sind seriös geschrieben und manche Erwachsene glauben das tatsächlich.
Ja. Mhm. Ja, also da habe ich natürlich keinen Bezug zu, als Berliner, als von Bayern Preuße genannter. Mir ist noch gestern noch eingefallen, Stichwort Körperwelten, waren Sie mal drinne?
Natürlich, das ist ein Muss.
Okay, Entschuldigung. Haben Sie
nee, aber das ist wirklich so, das sehe ich so. Normalerweise, also die Leute interessieren sich für ihr Auto, was sie kaufen, machen die Motorhaube auf, guck mal hier, Motor, PS, alles. Aber der eigene Körper, das ist ein Muss, also man muss dorthin.
Hm.
Man muss doch wissen, wie man innen konstruiert ist, ja, um auch ein bisschen mehr Achtung zu kriegen. Ich sag gerade die jungen Leute, die eine Zigarette nach der anderen. Wir haben ja selbst auch Praktikanten, die sitzen alle paar Minuten unten auf der Bank und rauchen.
Die Praktikanten.
Und wenn man da mal so eine, naja, diese Buftis, also die Leute, die ein Jahr lang
schon klar, schon
helfen,
gibt's hier auch
im
bei
öffentlichen
uns im
Raum.
Aber wir rauchen eigentlich alle.
Ja, naja, da ist es schon mal Sinn. Ja, man ist ja erwachsen. Ja, man trifft ja die Entscheidung für sich. Hm. Ich rauche auch zum Beispiel gelegentlich am Lagerfeuer leidenschaftlich gerne eine Zigarre, seitdem ich in den 90ern in Kuba war, aber im Alltag eben nicht. Und wenn man dort eine Lunge sieht, die gesund ist, eine schöne rosane und daneben diese alte, dreckige, dunkelbraun-schwarze Raucherlunge und weiß, dass die Lunge 20 Jahre braucht. Und das kann man bei Körperwelten sehen, das hat auf Leute doch schon Eindruck.
Ja, das ist eben das, was ich glaube, Sie meint, Sie haben gerade von der schönen rosanen Lunge gesprochen. Ich für meinen Teil, ich vertraue einfach da irgendwie auf das Innere in mir.
Selbstreinigung.
Aber darauf, dass sozusagen andere ExpertInnen mir sozusagen im Zweifelsfall helfen würden und ich muss da nicht. Ich glaube es. Also für mich ist es tatsächlich kein Muss. Genauso wie ich auch, also ich glaube, ich muss nicht alles verstehen. Aber was ich dazu noch weiter fragen wollte, juckt Sie das auch, mal einen Menschen zu präparieren, Herr Nowak?
Nee, eigentlich nicht. Ich muss sagen, ich habe ein Fachschulstudium gehabt in Berlin und habe Anatomie gehabt. Also es war damals noch die Humboldt-Universität zur DDR-Zeit. Ich habe bis 84 studiert in Berlin und da war die Anatomie in den Human-Sektionen der Charité. Also wir haben an toten Menschen gearbeitet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Menschen, die wir dort hatten, also wir haben zum Beispiel dort Organe innen ausgeformt, ausgegossen, Ventrikel, das sind die Hohlkörper in den Gehirnen, zum Beispiel mit Kunststoffen, was wir später dann auch in der anatomischen Präparation bei Tieren eventuell machen müssten, zu Tränkungsverfahren mit Kaltpolymerisaten und das Arbeiten an Menschen hat mir nie so einen Spaß gemacht wie ein Tier. Selbst so ein alter, toter Tiger, wenn ich den abziehe, hat noch einen wunderschönen Körper, eine tolle Muskulatur und eine Ausstrahlung. Also Selbst letztens, ich musste im Mai leider meinen großen Hund einschläfern lassen. Und selbst im Tod habe ich nochmal fotografiert, weil er so schön aussah. Aber der Mensch dort, die sind meistens alle sehr alt, kommt natürlich dazu. Und wenn man dann die Haut und die äußere Erscheinung sieht und dann hat man eigentlich keinen großen Spaß. Sicherlich ist es in dem Augenblick, wo ich daran arbeite, an toten Menschen, ist es Arbeit und ich konzentriere mich darauf, die Tätigkeit ordentlich auszuführen. Aber im Großen und Ganzen der erste Augenblick und dann der letzte ist kein schöner im Vergleich zu den Tieren, die ich hier bekomme.
Haben halt kein schönes, flauschiges Fell, ne?
Die alten Menschen. Das ist nicht schrumpelige alte Haut. Und natürlich, sicherlich, wenn man Bilder mal sieht von derselben Person in der Jugend, war auch alles schön. Beim Tier ist es eben so, durch die Hautbedeckung, durch das Fell und durch das Federkleid zum Beispiel oder beim Fisch durch die Schuppen, bei einer Schlange, ist das Tier bis zum Schluss, in der Regel, wenn es nicht extrem in einem Zoo, in einem schlechten Verhältnis gehalten wird, wo sich das Haut verletzt hat oder die Haare abgeschubst, ist es eigentlich immer noch schön.